Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Wir haben einen Dreiklang am Anfang dieser Sendung wieder mal zum Klingen gebracht, aber noch nicht, weil ich habe ja noch gar nichts gesagt. Der Dreiklang lautet: David Cameron, den ich immer James Cameron nennen will, völlig falsch, aber David Cameron ist zurück. Der König hat seine erste King's Speech gehalten und das eigentlich alles Entscheidende. Herr Farage geht ins Dschungelcamp. Benita, wie müssen wir das von der Priorisierung einordnen, diese ja drei Themen?
Eigentlich haben wir einen Vierklang, weil Suella Braverman, die Innenministerin,
ist weg. Auch weg.
Ja, eben. Das ist ja eigentlich,
aber deswegen ist ja
die wichtigste Nachricht.
David zurück.
Naja, der ist ja nicht Innenminister, sondern Außenminister.
Ja, stimmt.
Also, was habt ihr denn überhaupt mitgekriegt von dieser
Woche? Diese Sachen, diese vier.
Sachen. Okay.
Die ist gegangen im schwarzen Kleid, war traurig.
Ein bisschen traurig.
Hat man gesehen.
Traurig, ja.
Der andere ist gekommen, sah aus wie eigentlich vor 3 Jahren. Oder, David, sah?
Ja, ein bisschen gealtert, wie vor 3 Jahren.
Hast du gesagt, weg ist.
Das war schon viel länger
her.
Das ist doch 2016, direkt nach dem
Brexit-Votum.
Der war jetzt 7 Jahre weg.
Okay. Wer hört scheinbar nicht zu bei unserem Podcast?
Ich auch sagen. Ich gebe mir hier 7, solche 16. Mühe. Ja, okay. Es ist wirklich entsetzlich. Nein.
Du redest hier wie an eine Wand.
Ja,
aber es kam mir vor, als ob er länger da wäre.
Nee, kürzer.
Hä? Weg.
Nein, länger weg.
Also, nur noch mal kurz zu Recap, ja. Liebe Zuhörer und lieber Flo. Nachdem er das Referendum ausgerufen hatte und das Referendum war und davor hat er immer gesagt, falls er verliert, weil er war ja für Remain, dann ist es egal, er bleibt natürlich dann auch Premierminister und wird das Land sicher durch die Leaving the EU-Phase führen. Aber stattdessen ist er am nächsten Morgen sofort zurückgetreten. Er stand vor Downing Street mit seiner Frau und sagte so, ja, das Referendum ist ja nun verloren, Britain wird die EU verlassen. Und er sieht es natürlich, er muss jetzt gehen. Und er hat sich umgedreht und noch ein bisschen Liedchen gepfiffen.
Das war das Pfeifen.
Und ging hinter die Tür und so. Also da war weg, das war vor 7 Jahren. Und ja, wie sind wir jetzt dazu gekommen, wo wir heute sind und was hat das mit dem Brexit zu tun?
Da können wir jetzt mal große Bögen schlagen.
Ja, also mit dem Brexit hat das alles zu tun, weil nach dem Brexit-Votum wurde ja die größte Qualifikation, die man brauchte, um dem Kabinett und der Regierung anzugehören, vor allem unter Johnson, war absolute Brexit-Fealty. Also völlig 150% hinter Brexit stehend. Egal, ob man schon immer so war oder wie zum Beispiel Liz Truss, die eigentlich für Remain campaigned hatte, aber dann zu einem riesen Leaver wurde. Also das war das Wichtigste, was du kannst, wie deine Integrität ist. Sonstige Dinge waren eigentlich egal und wie viel Erfahrung du hast. Hauptsache, du warst ein Brexiteer, ein wirklich brennender Brexiteer. Die ganze Tory-Party wurde sozusagen gereinigt von sagen wir mal, Mitte-Links, Mitte-Rechts-Menschen, sondern nur noch die wirklich Rechten hatten irgendwas zu sagen. Die Partei, das haben wir, glaube ich, auch letztes Mal in unserem letzten Podcast schon angesprochen, wurde eigentlich von innen ausgehöhlt und hat sich in eine Brexit-Partei verwandelt. Mit den ursprünglichen Konservativen hatte sie nicht mehr viel gemeinsam. Und ein großer Teil dieser Umwandlung war natürlich auch Suella Braverman, die wir jetzt gestern als Innenministerin verloren haben. Die Tochter von Einwanderern ist aus Mauritius oder so. Sie ist in England geboren, aber die kamen aus Mauritius, sind aber Inder. Und sie ist Innenministerin gewesen, schon kurze Zeit unter Johnson, glaube ich, wurde dann gefeuert wegen eben völliger Inkompetenz und unmöglichen Verhaltens. Und Sunak, als er dann Premierminister wurde, hat sie sofort wieder ernannt. Was viele erstaunt hat, weil Sunak eher so zwar ein Brexiteer, aber man dachte, gut, das ist ein Mann, der eben zumindest freundlich sein möchte und Konsens herstellen möchte. Frau Braverman möchte nie freundlich sein und nie Konsens herstellen. Mhm. Die möchte immer Hass und
Hass und Zwietracht ist so ihr
Hass und Zwietracht, das ist ihr Mantra. Und er hat sie wieder eingestellt und natürlich sagten viele, ja, weil er muss eben sozusagen den rechten Flügel seiner Partei auch bei Laune halten, weil sonst wird er sofort wieder abgesetzt. Naja, so lief es jetzt schon schlecht und recht seit einiger Zeit, mehr schlecht als recht. Dann kam jetzt, was du vorher erwähnt hast, die King's Speech, die erste. Also jedes Jahr, wenn das Parlament eröffnet wird, offiziell wieder, spricht der Monarch oder vorher war es die Monarchin und liest sozusagen das Regierungsprogramm der Regierung vor.
Liest es vor?
Ja, also da hat er nichts selber damit zu tun, es wird ihm vorgelegt. Da werden sozusagen die Vorhaben und Gesetzesvorhaben der Regierung für das nächste Jahr werden vorgelesen und es ist immer My government will do such and such. Und man kann sich ja vorstellen, dass Prinz Charles jetzt kein großer Freund dieser Regierung ist.
Aber nur um eine Analogie, könnte es sein, wenn der König Ludwig II. Noch leben würde, hätte der den Koalitionsvertrag zwischen den Freien Wählern und der CSU vorgelesen vor 2-3 Wochen? Wäre das so, ist das so vergleichbar? Man legt ihm das hin und der König liest. Das
Programm wahrscheinlich. Vertrag, das hätte wahrscheinlich sehr lang gedauert dann.
Ja.
Regierungsprogramm liest er
okay,
für das nächste Jahr, weil jedes Jahr ist ja wieder eine neue King's Speech. Also nicht nur, wenn ein neues Parlament gewählt wird, sondern jedes Jahr.
Und was quasi die Regierung jetzt in dem kommenden Jahr machen wird.
So, ja, sozusagen die Sommerferien sind vorbei. Ja.
Sind alle super erholt.
Alle haben sich schon erholt und alle haben schon ein bisschen am Gesetz gebastelt und jetzt, das sind unsere Vorhaben für das nächste Jahr. Und Charles saß also relativ uninspiriert da in seinem Thron. Und ich weiß nicht, habt ihr es gesehen?
Hat er so eine goldene Kneifzange, mit der er das dann anfassen kann, diesen Text? Oder?
Nee, er saß ein bisschen eingefallen. Oder ist die Krone so schwer?
Ja, ich glaube, die ist schwer. Ja. Und Camilla war ja auch daneben, die war auch so ein bisschen muffig. Ah. Und irgendein Black Rod oder sonst irgendwie gibt ihm die Rede und dann liest das halt vor. Und er war wirklich schon sehr, hat das wirklich runtergeleiert. Man hat es gemerkt, dass es jetzt ihn nicht unheimlich inspiriert hat. Noch dazu wird diese Regierung eh bald wahrscheinlich weg sein. Kommt auch dazu natürlich.
Ah ja, wie zur Erinnerung, wann sind die nächsten Wahlen?
Ja, also allerspätestens müssen sie in einem Jahr sein. Und natürlich, die meisten Leute sagen ja schon längst, es muss dringend Neuwahlen geben. Und es kann gar nicht sein, dass Rishi Sunak das so lange noch rauszögert. Wer weiß. Also es ist ja wieder viel passiert seit der King's Speech. Also das war die King's Speech.
Ja.
Da waren schon alle so, naja, okay, dieser König ist jetzt nicht begeistert von seiner Regierung. Und dann leben wir ja zurzeit in Zeiten von mehreren Kriegen und unter anderem eben Israel-Hamas-Krieg. Und wie in vielen Städten und Ländern der Welt gibt es auch in Großbritannien Kundgebungen verschiedener Fraktionen. Mhm. Und der 11. November ist in England ein ganz wichtiger Tag, der sogenannte Armistice Day, also Waffenstillstandstag. Der erinnert an das Ende des Ersten Weltkriegs, das am 11. November 1918 war. Und das ist in England jedes Jahr ein ganz großes Ding, weil das ist ja eben keine Verlierernation, sondern eine Gewinnernation. Und deswegen erinnern sich alle stolz und mit mit Begeisterung ist das falsche Wort, aber mit Stolz und Hingabe der gefallenen Soldaten, die in allen Kriegen gefallen sind. Und man trägt dann diese Mohnblume so am Revers, die Poppy, das heißt auch Poppy Day. Das kommt daher, weil im Ersten Weltkrieg auf den Feldern in Belgien, wo die ganzen französischen und deutschen und englischen jungen Männer umgekommen sind und da verscharrt waren, sind ganz viele Mohnblumen sind da aufgeblüht. Und daher kommt es Poppy Day. Und man kauft die für einen Pfund oder so, das ist alles für Charity. Und am 11. November kommen alle, also die ganze Regierung, alle Premierminister, die noch leben, dann der Monarch und alle möglichen Würdenträger nach Whitehall, das Regierungsviertel in London, und legen am sogenannten Cenotaph, das ist wie so ein Obelisk mitten auf der Straße, ein ganz großer, der erinnert an die Toten, legen sie einen Kranz ab und dann wird also mit wirklich großem Pomp und Circumstance wieder den Toten der Kriege gedacht. Den toten, gefallenen Soldaten eigentlich. Mhm. Und für diesen Tag hatte sich eine große Pro-Palästina-Demonstration angemeldet in London, die, wo man schon wusste, da werden viele tausend Leute kommen und eben für Palästina demonstrieren. Und Suella Braverman wiederum, der hat es gar nicht gepasst und die wollte gerne, dass das verboten wird. Weil sie dann sagte, ja, das geht nicht an dem Tag, das ist so ein Tag, wo wir ganz heilig sind und so. Und da kann man nicht das alles verstören. Da kommen sich ja lauter gewaltbereite Demonstranten und führen sich auf. Und das sind alles Muslime und die sind sowieso gewaltbereit. Und das kann nicht sein, dass die da vorbeigehen, wo wir dann alle gedenken. Und sie möchte, dass das verboten wird. Es ist aber sozusagen die Polizei oder die Metropolitan Police von London, die das, die Demonstration zulässt oder verbietet, je nachdem. Der Commissioner, Police Commissioner sagte, nee, es gibt keinen Grund, das zu verbieten. Mhm. Und die gehen auch gar nicht da vorbei. Sie war extra woanders angemeldet, zwar in Central London, aber nicht da, wo diese Poppy Day-Erinnerungen stattfinden. Und er sagte, nein, wir werden das nicht verbieten. Und sie sagte dann wieder, es muss verboten werden. Und sagte, das ist ein Hate March. Dieses March ist ein Hate March, ist also Hassmärsche. Jeder, der für Palästina irgendwie da geht, das sind Hassmärsche. Also die Sprache ist schon wieder irgendwie so völlig ausgerutscht. Dann hat sie noch eins draufgesetzt und in der Times of London einen Artikel publiziert, indem sie nochmal schrieb, also es sei unmöglich, dass dieser, zwar gibt es Versammlungsfreiheit und es gibt Demonstrationsfreiheit, aber an diesem Tag, dass diese Hate Marches da an dem Tag erlaubt werden, das sei unmöglich und der Police Commissioner muss es verbieten und die Polizei ist ja mal wie immer wieder auf dem linken Auge blind und warum werden denn irgendwelche Covid-Gegner verhaftet oder so, aber diese linken Hassleute da, die dürfen da laufen und es sei unmöglich. Und ich meine, sie als Innenministerin ist ja, also eigentlich ist die Polizei ihr ja unterstellt. Mhm. Ja. Und an sich ist ihre Aufgabe, das der Polizei den Rücken zu decken und nicht in den Rücken zu fallen. Und noch dazu hat sich dann rausgestellt, dass dieser Brief überhaupt nicht mit Downing Street, also mit Rishi Sunak, abgestimmt war. Und das, beziehungsweise dass Downing Street gesagt hat, sie muss den ändern und sie hat ihn dann ungeändert der Times gegeben. Und das ist ja ein absoluter Affront dem Premierminister gegenüber.
Ja, ja.
Es ist sozusagen wirklich, sie zeigt ihm den Finger und ein Kräftemessen auch, ja.
Ja.
Weil ich muss ja sie sofort rausschmeißen, also danach.
Es gibt ja sogar die Theorie, dass es eben sogar so provoziert war von ihr, damit sie rausfliegt, um dann eben sich in Stellung zu bringen als,
das kann auch sein,
Parteichefin dann in Zukunft.
Würde sie und sich
als Spitzenkandidatin
gerne machen.
Für die nächste Wahl, oder dass es so weit zugeht, dass sie das jetzt so genutzt hat.
Ja. Liest man so, aber
das kann gut sein.
Sie hat auf jeden Fall Ambitionen. Ja.
Also, dass er sie rausschmeißen muss, danach war echt klar. Und dann hat er sie aber nicht sofort rausgeschmissen. Dann stand am nächsten Tag, ja, Premierminister Sunak überlegt, ob er sie rausschmeißt. Das war schon von vielen, oh Gott, der Typ hat so überhaupt kein Standing mehr. Der kann nicht mal sich erlauben, die jetzt rauszuschmeißen, weil er dann selber sofort weg vom Fenster ist, weil in der Partei die rechte Seite, der rechte Flügel wieder, sofort wieder Misstrauensvotum gegen ihn. Und dann kommt der sechste und Premierminister seit Brexit sozusagen wäre dann, also so, ja. Suella Braverman blieb erstmal, die Leute sagten, das geht nicht, die muss sofort gehen, aber er hat sich nicht so ganz getraut. Und und dann.
Im Hintergrund hat er vielleicht schon ein bisschen rumtelefoniert.
Ich glaube, oder? Er hat schon ein bisschen rumtelefoniert und hat sich schon überlegt, was mache ich jetzt am besten.
Hat denn der Cameron sich irgendwie in den letzten Jahren mal irgendwie so in Stellung gebracht? Oder wo war der denn?
Als Privatier.
Er war doch in seinem Gartenhäuschen.
Aber im Gartenhäuschen?
Lesender und schreibenderweise.
Er hat da gesagt, er ist in seinem Gartenhäuschen und schreibt seine Memoiren.
Aha.
Die sind noch nicht erschienen, glaube ich. Oder vielleicht doch, aber sie sind schon auf der Ramschtheke
wahrscheinlich. Vielleicht wollte er ein neues Kapitel noch hinzufügen.
Das könnte sein. Er hat vor allem aber durch finanzielle Skandale von sich reden gemacht.
Ja?
Also Greensill Bank und so. Ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt.
Da war er auch mit.
Da war er also schon ein bisschen dabei. Also das war jetzt nicht so günstig, aber da er nicht mehr im Public Eye war, also ja, hat er die meiste Zeit, glaube ich, in seinem Gartenhäuschen verbracht.
Ich glaube, da haben wir hier vielleicht größere Probleme mit der Warburg Bank.
Ja, das kann natürlich sein.
Also, mit dem Kanzler.
Ich glaube auch, das ist ja auch noch nicht so ganz
aufgearbeitet. Ich glaube, der Drops ist auch noch nicht gelutscht.
Nee. Politisch war er aber überhaupt nicht aktiv.
Nee.
Und dann im Hintergrund eben, wie Tobi, du meintest, wird telefoniert und dann wird gefragt, weil der musste ja sicher sein, dass er das macht.
Naja, ja, klar, das sowieso. Also bevor du es sagst, müssen die Leute dir zugesagt haben, dass sie den Job auch annehmen. Aber jedenfalls war es dann so. Jetzt im Hintergrund läuft noch die ganze Zeit, wir erinnern uns, eins von Suella Brabhamans brillanten Ideen, ihre brillanten Ideen, um die schlimmen illegalen Immigranten zu stoppen, die immer mit den kleinen Booten kommen.
Ja.
Also die sozusagen, seit eben die Briten nicht mehr in der EU sind, machen die Franzosen halt keine Arbeit mehr für die und sie sind aus dem ganzen europäischen Flüchtlingsmanagement rausgefallen, was zu, und sie haben, noch dazu haben die Tories alle legalen Asylrouten verschlossen, außer du bist Ukrainer und für Afghanen, aber von den Afghanen haben irgendwie, glaube ich, sind 70 bis jetzt angenommen und für die Ukrainer sind natürlich mehr, aber alle anderen legalen Routen sind geschlossen. Das heißt, du kannst eigentlich nur noch illegal mit einem Bötchen hoffen, nicht zu ertrinken im Kanal und dann da zu landen. Die Tories haben seit 13 Jahren das alles schleifen lassen, sodass sich inzwischen 170.000 unbearbeitete Asylanträge und mit den dazugehörigen Asylanten irgendwo befinden, auf zum Beispiel auf diesem komischen Schiff, wo dann die Legionellen waren und das Schiff musste wieder geleert werden. So. Jedenfalls, eine ihrer Ideen war ja, okay, du kommst hier an, illegal mit dem Boot, dann fliegen wir dich sofort nach Ruanda.
Das ist es.
Ja. Und in Ruanda, das ist nämlich so ein herrliches Land, und da ist es total schön, die werden dann schauen, ob Ruanda, also nicht, dass das UK in Ruanda prüft, sondern Ruanda selber prüft, ob du Asylanspruch hast. Und wenn ja, kannst du in Ruanda bleiben, weil da ist es total schön. Und wenn
da nicht, ist es wirklich schön. Der FC Bayern hat jetzt gerade einen Sponsorvertrag geschlossen für hochpreisigen Safari-Tourismus nach Ruanda. Also da kann man schon auch, sich auch schön machen.
Da kann man sich schön machen, genau. Und wenn du in Ruanda entscheidet, nein, du hast keinen Asylgrund, dann schicken die dich wieder zurück, wo du auch immer hergekommen bist. Hat aber jetzt den kleinen Haken, dass das eben überhaupt nicht unter internationalem Recht überhaupt nicht darstellbar ist, weil Ruanda einfach kein sicheres Land ist. Und im Hintergrund schwelte noch, in England hatte schon das Gericht entschieden, das ist nicht legal. Deswegen ist auch noch kein einziger, ich glaube einer vielleicht, aber
nee, der
ein
Flieger
einziger
ist dann, glaube ich, dann doch nicht gegangen.
Also gar nicht.
Am Ende war es der eine, der dann hätte fliegen sollen, hat es dann auch noch irgendwie geschafft.
Juristisch ist noch keiner
auszukommen. Aber es hindert ja hier die auch einige Figuren nicht daran, das als Top-Idee propagieren super. Und sich da jetzt auch dran zu hängen an dieses Modell. Ja.
Es funktioniert hervorragend. Ja, also es funktioniert eben überhaupt nicht. Es ist keiner ausgewiesen. Es hat schon 150 Millionen Pfund gekostet oder so, hat aber noch nichts gebracht. Also keinen einzigen Asylanten. Keiner wurde nach Ruanda. Es sind auch nicht wenige Boote angekommen.
Ruanda ist übrigens nur, dass man vielleicht zum Hintergrund, es ist so groß wie Hessen und ist das am dichtesten besiedelte Land Afrikas. Wenn es auch klein ist, aber es hat es ist nicht so klein wie Saarland, aber immerhin wie Hessen.
Dass es überhaupt so ein kleines Land gibt in Afrika.
Ja, jedenfalls, das ist schon eh ziemlich voll und man hat jetzt auch mal irgendwann, ich habe es neulich gelesen in der Zeitung, hat man eben auch mal Ruanda gefragt, wie sie das eigentlich so finden und die schütteln nur den Kopf. Also das ist ein totales,
ich glaube, dass sie gesagt haben, wir können höchstens sowieso nur 200 Leute hier aufnehmen.
200, oder sowas, also nicht noch mit noch Nullen dran,
sondern 200. Es ist ganz,
ja, sie haben ein Hotel, was sie leer gemacht haben für die Briten eben und haben gesagt, wir freuen uns jetzt, dass die kommen, aber da kam halt niemand.
Und das ist, ich meine, das ist eine reine Chimäre, das ist wirklich so, das sind so Nebelkerzen, die geworfen werden sozusagen von der Rechten, um die sozusagen die Linken oder keine Ahnung, gegen aufzubringen und eben den Public Discourse zu stören und damit zu
zu sagen, es gibt hier eine super Lösung, nur die
Idioten wollen die ja nicht. Ja, und darüber wird dann gestritten und gemacht, wobei es geht eben nichts voran und nichts ändert sich. Jedenfalls im Hintergrund jetzt die letzten Tage hieß es immer, kommt die Entscheidung des sozusagen obersten Gerichtshofs nochmal, ist es wirklich, darf man das oder nicht? Diese Entscheidung ist heute gefallen. Suella Braverman ist gestern gegangen. Und sie, jedenfalls.
Was war dann die Entscheidung?
Das
ist nicht.
Achso, das ist.
Oh, Cliffhanger. Oh,
ja. Super, ja, sehr.
Die Spannung steigt.
Das sage ich euch ja später. Jedenfalls ist, gestern Morgen wachte da in einer erstaunte Nation auf, beziehungsweise als sie morgens dann anfing, die Nachrichten zu hören, mit der Nachricht, Suella Braverman ist weg. Sie wird ersetzt von James Cleverly, der ist zwar nicht sehr clever, aber heißt Cleverly. Er war allerdings gut untergebracht als Außenminister. Als Außenminister hat er sich eigentlich jetzt so einigermaßen okay geschlagen.
Cleverly hat man noch.
Ja. Natürlich nicht. Das ist ja auch noch ein Brexit-Ding. Cameron ist jetzt der 7. Außenminister in 7 Jahren. Also überall. Also, ich meine, da kann auch nicht regiert werden, wenn ständig alles wechselt. Also Cleverly, der eigentlich als Außenminister so einen ganz guten Dienst machte, der arme Typ, der muss jetzt Home Secretary werden. Das ist, also wie immer, Innenminister ist jetzt echt ein schwieriger Job. Ja. Und er war, glaube ich, nicht sehr begeistert, aber hat es eben angenommen. Und dann zauberte Sunak aus seiner Zaubertüte David Cameron als Außenminister. Und es war wirklich, in England ist es immer so dieser sogenannte Reshuffle, den der Premierminister vornimmt. Also Minister werden ausgetauscht. Das ist immer, das weiß man schon, das passiert. Dann stehen in Downing Street die Reporter Und man weiß immer, ha, da kommt jetzt einer und geht rein, irgendeiner, ein Politiker, und dann sagen alle so, ah ja, bist du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Environment Minister und hallo werden Sie, und dann, man weiß schon, der wird jetzt innen appointed, und dann kommt er wieder raus und dann sagen sie, ah ja, sind Sie jetzt Environment Minister, es ist irgendwie so ein Spektakel. Und dann kam da plötzlich David Cameron, man hat wirklich gesehen,
wie den Leuten,
diese ganzen völlig abgehärteten Reporter, so, hä?
Ja.
Was ist das, David Cameron, was ist denn da jetzt los? Und der eine so, also ich glaube, ich weiß es nicht, aber der muss jetzt eigentlich Außenminister werden. Und es war wirklich eine totale, wirklich eine Überraschung.
Also ja. Wirklich auch die Insider wussten alle nichts.
Keiner hatte irgendeine Ahnung. Also in der Presse wirklich auch niemand. Alle so, was ist denn jetzt hier los? Kommt ja auch noch dazu, der Mann ist ja, wie wir vorher sagten, der sitzt in seinem Gartenhäuschen, der ist ja gar nicht im Parlament. Kannst du irgendjemand eigentlich zum Außenminister berufen?
Ja, geht
Sie machen überhaupt? Ihn jetzt gleichzeitig zum Lord. Also er wird im Oberhaus sitzen. Er ist jetzt Lord Cameron. Und er wird im Oberhaus sitzen. Und das heißt, er kann nicht mal im Parlament befragt werden und sozusagen unter Aufsicht des Parlaments sein Amt, sondern er kann eigentlich im Oberhaus, er kann machen, was er will, so ungefähr.
Als auch Außenminister.
Lebzeiten
auch. Nein. Nee, Lord.
Im Lord ist er Lord auf Lebzeiten. Außenminister glaube ich nicht.
Mhm. Halbwertszeit momentan ist ja unter einem Jahr.
Und da haben sich natürlich viele Fragen aufgetan. Also Suella Braverman, diese ultra rechtsextreme, oder vielleicht ist sie nicht mal rechtsextrem, aber sie tut so, weil sie meint, das bekommt ihr eben gut oder das wird sie an die Macht führen. Hat sie ja auch schon weit geführt. Die ist weg. Und mit Cameron ist ja wieder einer gekommen, der also für Remain war und sozusagen der für die Tories eigentlich vor dem Brexit nochmal steht. Für eine zwar konservative, aber irgendwie zumindest einigermaßen anständige und freundliche, so in der Empfindung der Leute, Partei, auf die man irgendwie auch sich verlassen kann. Ne? Da kam da wieder zurück. Und heißt es jetzt, dass Sunak einfach einsieht, so geht's nicht weiter. Also dieser Kurs, den wir hier immer fahren, es ist so schlimm überall. Wir müssen sozusagen wieder zurück zu früher. Oder was soll das jetzt bedeuten? Oder war es nur reine Nostalgie? Oder haben sie einfach niemand mehr, den sie irgendwo hinsetzen können, weil sie ihr ganzes Personal schon aufgebraucht haben? Was bedeutet das? Noch dazu hat David Cameron also außenpolitisch wirklich eine sehr schlechte Bilanz vorzuweisen. Also zum Beispiel der Krieg in Libyen, also den Eingriff in Libyen, den er mit unterstützt hat. Wo seitdem ist Libyen
ein Failed State.
Absoluter Failed State. Im Irak, das hat er mit unterstützt. Den Austritt aus der EU hat er leider wirklich hauptsächlich zu verantworten mit seinem schwachsinnigen Referendum. Also er ist nicht gerade besonders außenpolitisch extremst erfolgreich gewesen. Man weiß außerdem, dass er mit vielen Dingen mit Rishi Sunak überhaupt nicht übereinstimmt. Also schon mal, was den Brexit betrifft natürlich, aber auch andere Sachen, auch zum Hamas-Gaza-Konflikt, Hamas-Israel-Konflikt hatte er sich geäußert in den letzten Tagen. Und zwar eben nicht auf dieser, also unkonditionelle Support für Israel, sondern muss schon so ein bisschen gucken. Und das war jetzt auch nicht die offizielle Linie. Die muss er jetzt natürlich eigentlich fahren als Außenminister. Also es birgt viel Potenzial.
Aber was könnte ihn denn dazu motiviert haben, jetzt da aus seinem Gartenhäuschen rauszukommen?
Ja, das fragen sich eben auch viele. Und das, ich habe.
Meine Frau wollte sauber machen
gerade. Er war ja schon Premierminister. Ja,
eben,
ja,
gab es das schon mal in diesem Fall.
Was es gab, ist das Lot. Also, das gab es das letzte Mal noch, glaube ich, vor unserer Geburt, das irgendwie Lot, wie hieß der, Douglas Home oder so, der wurde zurückgerufen aus dem House of Lords und wurde dann Außenminister. Ja, aber vorher, Alec Douglas Home hieß der, glaube ich. Mhm. Und ich weiß, der war, glaube ich, vorher mal Premierminister gewesen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Aber das gab schon, dass sozusagen Lots irgendwelche Ministerposten gekriegt haben. Aber ich glaube aber, dass einer, der eigentlich nur im Gartenhäuschen saß.
Also eigentlich so, wie wenn Lord jetzt irgendwann auf Angela Merkel noch vielleicht in 5 Jahren
aus der Datsche
dann aus der Datsche dann Ministerin wird. Aber eben nicht mehr Kanzlerin. Das ist ja schon auch eine Degradierung. Also warum macht er das?
Aber er strahlte schon so und wirkte schon so. Also irgendwie war das so eine.
Also so back in business,
er wollte, er hat einfach Lust.
Ich weiß es nicht, also ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist irgendwie, David Cameron ist, he's extremely posh, wie die Engländer sagen, der ist sozusagen upper crust, ein Adliger, wenn du willst, und das in England bedeutet das ja auch noch was, der hat Geld, der hat Grundbesitz, seine Familie ist alt, der ist der ruht in sich selber. Ja? Der ist einfach er selbst und da gibt's nichts. Und das ist ja auch irgendwie sympathisch oft so bei den Briten, dass man kann eben so, man hat so eigentlich alles falsch gemacht und war ein Riesenfail, aber es ist irgendwie ganz nett und man macht einfach weiter. Und man muss sich da jetzt nicht irgendwie länger den Kopf zerbrechen. Ja? Er ist nicht angestrengt und will irgendwas erreichen, sondern er ist ja schon jemand.
Mhm. Und Premierminister war auch schon. Könnte man die Theorie aufstellen, dass er ja als Brexit-Gegner damals jetzt schon wieder die Annäherung an die EU anbahnt?
Ja, da ist er natürlich als Außenminister, ist er auch dafür verantwortlich, mit der EU umzugehen. Und das ist
können die doch was, sein. Ja,
das könnte sein.
Das ist natürlich
das ist auch was
das können wir nicht sagen jetzt.
Nee, und also in meiner Küche zu Hause vertrete ich ja schon lange die Ansicht, dass nur die Tories den Brexit wieder rückgängig machen können. Nur die, die den Kahn gegen die Wand gefahren haben, können ihn auch wieder von der Wand irgendwie abkratzen einigermaßen. ist es jetzt zum Beispiel ein Eingeständnis, kann man zurückzuholen irgendwie ins Kabinett, dass auch natürlich der Brexit also eine Katastrophe ist? Mhm. Ja? Oder
genau, so irgendwie.
Das wird aber spannend. In der englischen Presse, jetzt habe ich das eigentlich überhaupt nicht. Also
das ist auch interessant.
Gelesen.
Also, weil das könnte ja tatsächlich, ich meine, die von der Konstellation her.
Von der Konstellation her. Und ich meine, wenn ich jetzt der Strategieberater der Tories wäre, dann würde ich sagen, für die nächste Wahl fahrt ihr mal schön wieder mit, okay, wir haben es ja jetzt wirklich versucht und den Brexit echt durchgesetzt, wobei natürlich viele Rechtsgerichtete jetzt gerade auch wieder sagen, ja, also das funktioniert ja alles nicht, weil der Brexit überhaupt nicht richtig stattgefunden hat. Dabei, wie wir ja hier alle wissen, hat der extrem stattgefunden. Mhm. Und man könnte sagen, also wenn ich da jetzt der Advisor würde ich sagen, passt mal auf, sagt dem Land, wir sehen alle, es funktioniert nicht und natürlich ist Brüssel schuld und irgendwelche Remainers und fiesen Kräfte, die wir halt aber ja nicht kontrollieren können. Wir sehen es ja, es funktioniert nicht. Deswegen müssen wir uns wieder annähern. Wir werden wieder dem Single Market und der Customs Union beitreten. Wir werden natürlich kein volles Mitglied, weil wir wollen ja nicht den Euro haben und irgendwelche fürchterlichen Vorschriften, weiß nicht, dass die Bananen gerade sein müssen oder so.
Aber dafür haben wir dann wieder vielleicht auch Klempner, die ihr Handwerk verstehen.
Vielleicht das, aber allein wie du der Labour-Partei, die sich ja nicht traut, diesen Elefant im Raum anzusprechen, immer noch nicht. Das kannst du ja total den Wind aus den Segeln nehmen. Also ich würde sagen, das ist eine gute Idee, wobei die Tories dringend weg müssen. Also sie sind wirklich fertig regiert. Die haben das Land jetzt 13, 14 Jahre so fertig gemacht. Mhm. Und jetzt haben sie den 5. Premierminister, den 7. Außenminister, den 13. Environment Minister, noch andere Sachen, die sich noch viel mehr, andere Ministerposten, die noch öfter gewechselt wurden. Mhm. Sie haben auch was Neues eingeführt, gestern auch sehr lustig gleichzeitig. Eine Ministerin ohne Portfolio, aber eigentlich Ministerin, Minister for Common Sense. Also für den gesunden Menschenverstand. Und das ist eine, die heißt Esther McVeigh, die kommt auch aus der ganz rechten Schublade und weiß ich nicht, die hellste Leuchte am Baum. Und
dann die passt es ja für dieses Ministerium.
Ich glaube, also entweder ist es so schwachsinnig, dass man es überhaupt nicht fassen kann, ein Minister for Common Sense, oder es ist genial, weil die kann sozusagen immer den populistischen Scheiß, die ist sozusagen gegen Vogue und gegen dies und jenes und du kannst in Ruhe regieren, während deine Ministerin für Common Sense diesen Scheiß bedient. Ich weiß es nicht.
Natürlich, das ist eigentlich super, weil das ist halt die eigentlich eine Nebelkerze in ein Ministerium gegossen. Also es ist ja ganz praktisch. Mhm. Damit kannst du die ganze Zeit Wind machen, mit vergleichsweise wenig Etat und die anderen können halt
schon gewundert, in Ruhe ihre die dann, Agenda müssen dann so ein paar Civil Servants, dann da werden die jetzt abgestellt für Common Sense irgendwie. Müssen sich überlegen.
Ja, aber brauchst du dann einen Bußgeldkatalog dann wahrscheinlich auch.
Ja, es ist, also
wenn du gegen den Common Sense verstößt, dann wird es geahndet.
Vielleicht. Es ist jedenfalls eine interessante Konstruktion. Und ich glaube, egal wie man es jetzt dreht und wendet, es ist ein Government, was wirklich, also eine Partei, die einfach am Ende ist, die Suella Braverman hat natürlich dann, erst hat sie sagt jetzt nichts, sie sagt später was, dann hat sie einen zweiseitigen, unverschämten Brief veröffentlicht, den sie an den Premierminister geschrieben hat, wo sie eben schreibt, dass er nichts kann, dass er überhaupt keinerlei, nichts delivered hat, was er versprochen hat. Vorher schreibt sie noch, sie hat ihn nur unterstützt als Premierminister in dem Contest, wo er stand, weil er ihr ja versprochen hat, dass er dies und dies und dies macht. Das ist ja auch schon, ich meine, das zu schreiben, auch bizarr. Und sie hat gesagt auf jeden Fall, er ist miserabel und so schlecht und sie bringt sich irgendwie in Position. Wir wissen nicht, wie es jetzt weiter ausgeht.
Und jetzt haben wir natürlich noch die Auflösung.
Die Auflösung, genau.
Die Auflösung von und den Common Sense, das muss man alles weiter beschreiben. Das könnte ja auch eine Annäherung zwischen Tories und Labour sein,
der könnte alles möglich sein. Also, jetzt kommt noch kurz die Auflösung, heute nämlich. Und Suella Braverman, die natürlich das Runder und so unbedingt will. Und die dann auch immer schon gesagt hat, wenn der Code es ablehnt, dann müssen wir sofort aus der europäischen Menschenrechts Code, Gerichtshof, sondern die Convention, da müssen wir sofort austreten, Menschenrechtskonvention, die ja mit der EU nichts zu tun hat und so weiter. Egal, das Gericht hat heute geurteilt, es ist wirklich nicht erlaubt, weil Ruanda eben kein sicheres Land ist. Und unter anderem, sagte der Richter, weiß er das deswegen, weil in Großbritannien die Polizei schon mehrfach sich genötigt gesehen hat, Ruanda, Exil-Ruanda, die in Großbritannien leben, zu warnen, dass Gefahr besteht, dass sie in Großbritannien ermordet werden von der ruandischen whatever, Geheimpolizei oder sonst was. Also nicht wirklich ein sicheres Land. Und also das auch noch. Mhm. Das ist sozusagen weg. Und jetzt schreien natürlich die anderen wieder, ja, Rishi Sunak muss sofort ein Gesetz erlassen, das in dem steht, dass diese ganzen Gesetze wurscht sind. Wir können trotzdem. So ist gerade der politische Diskurs.
Und das alles jetzt aufgedröselt, ohne ein Wort über Herrn Farage zu verlieren.
Das machen wir jetzt auch nochmal als Cliffhanger für die nächste Folge. Ja, genau, da machen wir dann ein Special mit Farage.
Und den gibt es auch noch leider immer noch was zu sagen, ja.
Der ist ja auch noch nicht eingezogen, oder?
Nee, ich glaube, aber er ist schon gelandet.
Er ist schon gelandet, okay. Mhm. Dann halten wir unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden.
Ja, klasse.
So, also die Tories sind am Ende, haben wir gehört, und wir auch.
Wir auch.
Ja.
Danke, Benita.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.